Fachkräftemangel oder Machkräftemangel. Heute im Studio die Jessica Lackner, sie ist Macherin und Businessfrau schlechthin. Sie ist erfolgreiche Autorin, Keynote-Speakerin, Business-Coach und Train-the-Trainer. Sie hat 24 Jahre Führungserfahrung und war SEO bei 3 Gastronomiebetrieben. Und unter anderem war sie schon im Alter von 21 Jahren Geschäftsführerin der Gastronomie in Europas größtem Strandbad in Berlin-Wannsee. Sie hat in dieser Zeit ein Team mit über 100 Mitarbeitern begeistert, hat das Team aufgebaut und geholfen, das Potenzial dieses Teams zu entfalten. Und die Jessica, die war auch an der bekannten Tourismusschule Klessam in Salzburg und absolvierte ein einjähriges Trainee-Programm im Hilton München. Ihr Motto ist, nach Galileo Galilei, wer nicht brennt, kann nicht nach außen leuchten. Ihr Fokus liegt im Aufbau von Führungskompetenz und sie hat zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, nämlich Fachkräftemangel oder Machkräftemangel mit dem Untertitel Warum Personalprobleme oft hausgemacht sind. Und hoffentlich kann uns die Jessica auch erklären, ich freue mich drauf, warum sie einen roten Hut trägt. Gerne einen roten Hut trägt.
Dauerwerbesendung.
Liebe Jessica, schön, dass du da bist. Ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und erklär uns doch mal bitte, was sind Machkräfte?
Danke erstmal, lieber Ulrich, für dieses Vorwort und die Überleitung. Ja, Machkräfte sind Menschen, du hast es vorhin schon gesagt, Führungskräfte, die Potenziale erkennen. Es sind Leaderinnen, ja, Führungskräfte, aber die für mich ist die Machkraft die Königsdisziplin, weil es wirklich Leader sind, die aus den Menschen etwas machen, die Potenziale erkennen und in die Handlung kommen und nicht nur delegieren.
Und du hast ja auch ein Team aufgebaut mit 100, 150 Menschen. Wie hast du es geschafft, diese Menschen zu begeistern für das, was sie, ja, dass sie arbeiten, mit Freude arbeiten? Irgendwie bei einem Podcast von dir hast du gesagt, bei 30, 40 Grad draußen in Berlin, ja, im Service unterwegs waren. Und die haben das begeistert gemacht. Wie hast du das geschafft?
Ja. Sehr gute Frage, genau. Mein Ansporn war es immer, dass die Menschen sagen, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als am Wochenende bei über 30 Grad an der Fritteuse zu stehen und zu schwitzen. Das war einfach so der Plan und der Weg dahin war ein Prozess. Ja, also es geht natürlich alles nicht immer von heute auf morgen. Ich habe angefangen, da sind mir die Menschen weggerannt. Ja, ich hatte einen Chef an der Seite, der nur geschrien hat. Ich mit 21, du hast es am Anfang schon gesagt, wusste ja nicht, wie Führung funktioniert. Das lernst du ja auch nicht auf der Schulbank, sondern es war wirklich Learning by Doing. Und die erste Zeit war wirklich, die Leute sind weggerannt. Und meine Frage war immer wieder, die mich begleitet hat, wie kriege ich es hin, dass die Menschen einfach gerne kommen, dass die Leute gerne am Wochenende in der Gastronomie, ja, auch am Sonntag bei 30 Grad an der Fritteuse stehen. Und ich habe ganz, ganz viel ausprobiert, ganz viel falsch gemacht. Ja, ich habe auch natürlich erstmal so geführt mit Druck von oben, delegiert und habe dann ganz schnell gemerkt, es funktioniert so nicht. Die Leute haben darauf keine Lust. Und dadurch, dass ich so einen Mangel hatte am Anfang an Menschen, musste ich ja alle Positionen selber lernen und habe dann festgestellt, wenn ich die Position gut kann, bin ich in der Lage, als Machkraft es anderen zu zeigen, wie es funktioniert. Und das war dann der Weg.
Und du konntest einschätzen, wenn wir was gemacht haben, dann können wir einschätzen, wie lange dauert etwas und welche Schwierigkeiten können sich bei der Arbeit auch ergeben.
Ja, genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Du weißt erstens, wie lange es dauert, wie lange du brauchst. Ja, jeder hat ja auch Stärken, Schwächen. Wir merken ganz schnell, oh, bei der Aufgabe habe ich vielleicht Schwächen. Das liegt mir nicht so gut. Aber mein Ansporn war es dann trotzdem immer, ich will wenigstens wissen, wie es funktioniert, damit ich immer in der Lage bin, es anderen Menschen zu erklären. Und das war dann irgendwann mein Game Changer, weil ich mich dann ausschließlich, Fachkräfte gab es auch zu der Zeit nicht, ja, und ich habe mich ausschließlich auf Quereinsteiger fokussiert, auf die Menschen, die studieren, die vielleicht Minijobber sind, auch Schüler, auch ältere Generationen, ja, Rentner teilweise auch übrigens, ja, die gesagt haben, hey, ich will nebenbei im Sommer dazu was verdienen. Auf die habe ich mich konzentriert. Und konnten die das alle? Natürlich nicht. Ja, es gab ganz viele dabei, die konnten nicht mal verkaufen, die waren schüchtern. Es gab ganz viele, die hatten Respekt vor der Friteuse, Respekt vor der Küche. Und ich habe sie einfach langsam rangeführt und habe geschaut, okay, wo liegen die Stärken, und habe sie darin gefördert, dass sie einfach besser werden.
Du warst damals 21 Jahre. Hat man dich dann überhaupt für voll genommen? Ich meine, da kommt jetzt irgendjemand her, 30, 40, 50 Jahre, und dann ist das so ein kleiner junger Hüpfer und sagt mir, wo es lang geht. Wie bist du damit umgegangen?
Ja. Ja, ich hatte extreme Widerstände, auf die ich gestoßen bin, weil das war so Blondie, Tochter vom Chef. Was will die uns denn jetzt hier sagen mit 21? Wir sind ja hier schon viel länger in der Gastronomie. Ich weiß doch, wie der Hase langläuft, und jetzt kommt da so ein junges Mädchen, die uns hier rumkommandiert, so ungefähr. Ja. War wirklich für mich herausfordernd, und ich habe gemerkt, ich darf noch mehr vorgehen. Also wir dürfen... Wie soll ich das jetzt sagen? Vertrauen aufbauen zu den Menschen, dass wir auch wirklich etwas können. Das heißt, die Kompetenz zeigen, indem ich gezeigt habe, okay, ich kann wirklich auch alle Positionen selber, und ich bin mir auch für nichts zu schade. Ja, und das habe ich dann halt einfach gemacht, und Menschen waren davon teilweise begeistert. Die Menschen, die mich bewertet haben, spannenderweise, die sind dann irgendwann von alleine gegangen, weil ich habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt vor, ich nehme die Menschen mit auf die Reise. Die Menschen, die das cool finden, den Spirit gut finden, die Werte gut finden, wobei ich muss dazu sagen, am Anfang habe ich mir darüber ja keine Gedanken gemacht, was sind überhaupt Werte, was ist überhaupt meine Vision, wusste ich ja nicht. Aber insgeheim wissen wir es ja irgendwo, wenn wir uns damit beschäftigen. So rückblickend merke ich einfach, wenn ich darüber rede, ich wusste das innerlich schon. Und dann merken natürlich Menschen, okay, das passt nicht, die gehen dann einfach irgendwann. Und das hat sich dann aufgelöst, quasi von alleine.
Jetzt ist die Frage, wenn du in dem Gastrobetrieb warst und den geführt hast, da gibt es ja eine gewisse Anzahl von Arbeitsstationen, sage ich mal, oder ja, Tätigkeiten, die man durchführen muss. Bei einem Unternehmen mit, sagen wir mal, 1000 Mitarbeitern, da kann der Chef ja nicht hergehen und sich an die Produktionsstraße stellen, um es zu lernen, wie es geht, oder ins Planungsbüro zu gehen und dann noch ein Praktikum im Personalbüro durchzuführen oder sich auf einen LKW zu setzen und mal rückwärts einzuparken. Ja. Wie macht man das dann?
Die Frage ist, warum kann er das nicht tun?
Also, weil er vielleicht keinen LKW-Führerschein hat. Ja.
Okay, das ist dann ein Argument, ja. Aber er kann mal mitfahren, um einfach mal den Ablauf zu sehen. Wie ist der Tagesablauf? Ja. Die Frage ist, wenn ich dann schon so groß bin, ja, das ist ja viel leichter, wenn ich so groß, also ich habe ja nicht mit 100 Mitarbeitern angefangen, sondern viel, viel kleiner. Ich bin halt dann größer geworden. Aus einem Betrieb wurden dann 3 Betriebe, und ich bin ja dann auch nicht in jedem Betrieb überall da mit dabei gewesen. Geht ja nicht, kann mich ja nicht zerteilen. Ja, das heißt, genauso dieser Chef mit 1000 Mitarbeitern, der kann ja auch nicht überall sein. Aber er ist dann in der Situation, in der war ich dann auch, wo wir uns bewusst mal rausnehmen können, weil wir ja Mitarbeiter haben, die wir im besten Fall ja schon aufgebaut haben. Das heißt, Machtkräfte weiter aufgebaut haben, die sich dann darum kümmern, die sich wirklich weiterhin um das Team kümmern. Ja, du bist ja nicht dann als Chef, um Feuer zu löschen, sondern du hast ja dann auch Zeit, wirklich dein Team voranzubringen. Und da ist dann die Frage, warum erlaubt man sich das nicht, hinzugehen und zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal einen halben Tag mit dem LKW-Kollegen, wenn ich keinen Führerschein habe, um mal zu schauen, wie ist denn der Tagesablauf? Was können wir vielleicht optimieren, damit der Fahrer, ja, damit der wieder mehr Spaß und Freude hat, damit es ihm besser geht, damit es leichter ist. Also was braucht dieser eine Mensch, damit der leichter arbeiten kann? Und genau das habe ich dann immer gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich bewusst mal eingeteilt in manchen Stationen, wo ich sonst nicht war, um einfach mal zu schauen, okay, was können wir hier zusammen optimieren?
Ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Mitarbeitern dass es positiv angenommen wird. Gibt es aber auch Mitarbeiter, die sagen, oh Gott, jetzt kommt der daher oder die daher und die will mich wahrscheinlich oder der will uns kontrollieren, ob wir richtig arbeiten und jetzt müssen wir einen Zahn zulegen, jetzt müssen wir etwas produktiver sein und wenn er wieder weg ist dann oder sie wieder weg ist, dann machen wir unseren alten Schuh.
Ja, die Gedanken gibt es bei Mitarbeitern und da ist es natürlich auch die Frage der Haltung des Chefs oder Chefin, der Führungskraft, der Machtkraft an der Stelle, ja. Die Haltung, wie gehe ich überhaupt in die Situation rein? Gehe ich in die Situation rein und zeige meinem Team, ja, ich bin jetzt hier aber der Chef und ich sage euch jetzt, wie es hier geht, obwohl ich eigentlich keinen Plan davon habe, wird nicht funktionieren, weil die Menschen das merken. Ja, die wissen, okay, du hast mich hier eingestellt als Koch. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte so eine Situation. Das war dann für mich der Grund, warum, Entschuldigung. Meine Stimme ist noch nicht so geölt heute Morgen. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Küche von mir, ja, wo ich in der Situation war, wo ich natürlich einen Küchenchef hatte, Menschen hatte, die aktiv da gearbeitet haben. Und ich dann eines Tages in der Situation war, wo die mich, wie soll ich sagen, erpresst haben. Ne? Also es geht ja dann immer um Geld. Ja, die wollen dann mehr Geld, sonst komme ich nicht. So zum Beispiel. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann komme ich jetzt mal in die Küche, um den Ablauf mitzulernen, damit ich später, Machtkräfte denken ja voraus, nicht abhängig bin nur von einer Person. Und da gehe ich ja nicht rein zu dem und sage, ja, ich zeige dir jetzt hier, wie es geht und wir krempeln jetzt hier alles um, sondern ich gehe ja rein und mache diesen Menschen groß. Ja, du bist der Küchenchef, du machst eine super Arbeit. Lass uns doch gemeinsam schauen, was wir optimieren können zusammen. Zeig mir doch mal, wie es geht. Ja, also ich stelle mich dann wirklich so, dass ich gar keine Ahnung habe von irgendwas und der zeigt mir, wie es geht. Und wir schauen dann zusammen immer im wertschätzenden Gespräch und das ist wirklich entscheidend, dass du nicht reingehst, dem Menschen das Gefühl gibst, es ist alles schlecht und blöd, was du hier machst und du musst es so machen, damit wir Geld sparen, funktioniert ja nicht. Ja, wenn wir Vorwürfe machen, dann machen Menschen zu. Das heißt, wie gehe ich mit welcher Haltung gehe ich rein, dass die Menschen sich öffnen, um dir alles zu erzählen, wie es funktioniert, dich mit integrieren und wir gemeinsam schauen, okay, was können wir jetzt da besser machen? Dass der Koch immer das Gefühl hat, ich bin jetzt zwar Küchenchef, aber der Betrieb ist nicht abhängig. Ich kann auch mal frei machen mit meiner Familie. Und das ist dann der richtige Weg.
Du bist da nicht in die Küche gegangen mit dem Business-Outfit und mit dem iPad in der Hand und hast dann die irgendwas notiert und so weggehalten, dass ja keiner reinschaut und der Prozess hat jetzt so lange gedauert und Zwiebelschneiden dauert so lange, sondern korrigiere mich, ja, ich spekuliere natürlich jetzt. Hast du auch Zwiebel geschnitten?
Ja.
Ja. Hast du dir auch die Finger dreckig gemacht?
Ja. Und wie? Ich habe es gemacht, alles. Ja. Ich habe Fritteusen geputzt, ich bin auf dem Boden rumgekrochen, ich habe die Zwiebeln geschnitten, ich habe die Gänse, die wir hatten, einmariniert mit dem ganzen Fett und Gewürzen, ja, dass dir die Fingernägel brennen, weil da so viel Gewürze sind. Also ich habe alles gemacht und mir war auch nichts zu schade. Ja. Ich bin sogar mit in die Fettabscheidergrube reingegangen, wenn die übergelaufen ist. Was soll ich denn machen in dem Moment? Da kann ich ja nicht sagen, ja, jetzt gehe ich aber. Ja, da musst du dann halt durch. Und natürlich gab es auch mal Zeiten, wo ich auch Fehler gemacht habe. Ja, du hast es gerade angesprochen mit dem Laptop in der Hand. Das war für mich immer so ein Wunschdenken. Ja, ich komme von der Hotelfachschule, zwar reingeboren in die Gastronomie, in die einfache Gastronomie, aber auf der Hotelfachschule lernst du halt in Schulkleidung rumzulaufen. Du lernst, dass du in große Hotels gehst, wo alle irgendwie schick angezogen sind. Ich war ja auch nach der Hotelfachschule noch mal ein Jahr im Hilton in München, bevor ich dann nach Berlin an die Fritteuse bin ins Strandbad. Aber mein Wunschdenken, ich war so geprägt, ja, ich will eigentlich so die Managerin sein. Ja, man stellt sich das immer so schön vor alles. Ich habe diese Gedanken auch gehabt. Und ich habe es auch mal ausprobiert, ja. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass die Menschen in den Betrieben da nicht so mitmachen. Ja, die denken dann nicht über den Tellerrand. Weil dann gehen die wieder in die Bewertungsschublade. Ah, Blondie, was will die mit ihrem Laptop und der schicken Handtasche mir jetzt hier sagen? Ich stehe hier 12 Stunden in der Küche. Und das funktioniert dann nicht.
Das heißt, du warst dann ein Teil des Teams in den verschiedenen Abteilungen und die anderen haben gesehen, ey, die sitzt nicht nur da und kalkuliert irgendwelche Kosten, sondern die weiß auch, warum diese Kosten entstehen oder warum wir für einen Vorgang so und so lang brauchen. Die kann das bewerten. Sie kann es vielleicht nicht optimal wie ein Koch, der 20 Jahre Koch ist, aber sie hat schon mal die Nase da reingesteckt und in die Tätigkeit hat sich das mal angeschaut, um auch dann mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier und da dann auch private Gespräche einfach mal stattgefunden haben, was bei in einer Firma ganz normal ist. Ja. Und du hast irgendwie einen Podcast gemacht, in dem wurde gesagt, dass sich 97% der Führungskräfte überschätzen. Was natürlich jetzt auch wieder dazu führt, dass Mitarbeiter, damit das eine gewisse Fluktuation im Unternehmen ist und dadurch auch ein Fachkräftemangel entsteht. Warum überschätzen sich um die 97% der Führungskräfte?
Also zum einen sind sie nicht selbst reflektiert und man kriegt es auch nicht beigebracht, wie man sich selbst reflektiert. Ja, wir reflektieren uns ja meistens erst, wenn unser Leidensdruck ganz groß ist, wenn wir vielleicht private Herausforderungen haben, du vielleicht kurz vorm Burnout stehst und du merkst, okay, jetzt muss ich was verändern, dann fangen wir mal an, über uns selbst nachzudenken.
Ja, Moment, jetzt muss ich was fragen. Wenn ich jetzt eine Selbstreflexion durchführe, ja, dann ist es ja oftmals sinnvoll, dass mir von außen jemand sagt, du, das war nicht in Ordnung. Ja. In einer Hierarchie, in einem Unternehmen, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, ja, weil wenn der Vorgesetzte da irgendwas macht und der, ich sag jetzt mal Untergebene, ja, das sagt dann, du Chef, das war nicht in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ankommt, weil der hat natürlich auch Angst um seinen Arbeitsplatz und da gibt es dann ganz, ganz viele Ja-Sager. Ich meine, das kennen wir aus der Politik, das kennen wir aus konservativ geführten Unternehmen. Widerspruch ist zwecklos.
Ja, und dann halten wir die Klappe.
Genau. So, also wie kann man dann in die Selbstreflexion reinkommen, wenn mir keiner sagt, dass ich irgendwie was schlecht gemacht habe? Also ich liebe Kritik, solange sie fundiert ist. Ja, warum? Weil dann weiß ich, was ich verbessern kann. Wenn mir aber jeder sagt, oh Uli, du machst das super, ja, dann weiß ich, der lügt mich jetzt gerade an.
Und genau das ist der Punkt, Uli, warum wir mehr Machtkräfte brauchen. Was uns wieder ganz klar zeigt, dass wir einen Machtkräftemangel haben. Weil wir zu viele Manager haben in den Organisationen, die uns nicht sagen, was wir besser machen können. Die nur auf die Zahlen gehen, aber nicht auf uns Menschen schauen, was wir besser machen können und auch nicht oder zu wenig in Feedbackgespräche reingehen. Und das von Anfang an auch nicht kommuniziert wird, dass das gerne gesehen ist. Das ist natürlich eine Sache, die man jetzt, wenn es so sein sollte, in den Organisationen auch nicht von heute auf morgen verändern kann, sondern da braucht es wirklich gemeinsame Gespräche, ja, ein gemeinsames Credo, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt bereit, öffentlich, also intern im Team, auch Feedback zu geben und das Team committet sich auch, okay, ich bin auch bereit, Feedback anzunehmen. Und ja, ich Führungskraft bin auch bereit, Feedback anzunehmen, weil uns allen ist dann bewusst, dass wir nur dadurch besser werden können. Diese Grundlage, die muss einfach geschaffen sein.
Genau, und man muss auch einsehen können als Führungskraft, da habe ich vielleicht was gemacht, was nicht zielführend ist, um die Mitarbeiter zufriedenzustellen zum Beispiel oder die Ziele zu erreichen. Und es kann manchmal sein, dass es besser ist, günstiger ist, nicht so auf die Kosten zu schauen, aber eher auf die Arbeitnehmerinnen-Zufriedenheit. Denn wenn jemand geht und muss durch jemand ersetzt werden, dann kostet es in den Führungsetagen Hunderttausende von Euro, bis da jemand Neues gefunden und eingearbeitet wurde. Ja. Also Menschen begeistern bedeutet, deren Probleme wertzuschätzen, hinzugehen, sich mit denen wirklich auf Augenhöhe zu unterhalten, nicht im eigenen Ego verhaftet zu bleiben als Führungskraft, sondern auch mal zu überlegen, vielleicht ist das wirklich so. Vielleicht habe ich da Mist gemacht. Oder vielleicht könnte ich das verbessern.
Ja.
Und warum können das die meisten Führungskräfte nicht? Weil sie es nicht gelernt haben oder weil sie keine Ahnung, kritikresistent sind.
Ja, beides, glaube ich, so ein bisschen. Du hast vorhin auch Ego angesprochen, sind natürlich viele so ego-getrieben, überhaupt in die Führungsrolle zu kommen, aus dem Ego heraus und nicht mit dem Ziel, ich möchte Menschen voranbringen. Ja, also die Frage, die gebe ich hier auch mal jedem mit, die den Podcast hier gerade hören. Warum bist du überhaupt Führungskraft? Also wozu? Was ist so deine Vision dahinter auch, dein Sinn dahinter, warum man Führungskraft wird? Und oftmals werden wir Führungskraft, weil sich's ergibt. Ja, bei mir hat sich's auch ergeben. Es war nicht mein Plan. Ja, ich habe halt zugegriffen. Die Chance war da. Ich habe gesagt, okay, cool, Strandbad Wannsee. Ich mache es einfach mal, ohne zu wissen, was ich da überhaupt mache, was da passiert. Ich wusste es wirklich nicht. Und bin halt da durch. Ja, und ich hätte so oft aufgegeben und habe so oft gesagt, oh mein Gott, was habe ich mir hier eigentlich angetan? Bin ich jetzt komplett verrückt geworden? Aber ich hatte dann gemerkt, okay, wie viele unglückliche Menschen da sind. Und es gibt halt immer so zwei Führungswege. Einmal der Weg Umsatz, Umsatz, Umsatz. Wir müssen hier ganz viel Profit machen. Oder dieser menschenzentrierte Weg. Und das ist auch der Weg, der stattfinden wird. Es wird nochmal einen Riesenführungswandel geben. Ja, und in der Zukunft geht es um die Menschen noch stärker, wie was wir jetzt gerade erlebt haben. Und da dürfen wir uns halt einfach alle fragen, die Leader, wozu bin ich überhaupt Führungskraft? Und wie möchte ich als Führungskraft sein? Wie will ich wirken? Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wenn ich hatte einen Chef, ja, da, für den gab es nur einen Satz Umsatz. Und ich habe aber gemerkt, wie die Menschen unglücklich waren. Und ich habe auch gemerkt, du kannst Menschen glücklich machen. Und wenn sie dann intrinsisch motiviert sind und wirklich Freude daran haben, sie selber merken, sie können mit ihren Stärken eine Herausforderung im Tagesgeschäft meistern, mit anderen Teammitgliedern erkennen die wiederum den Sinn dahinter. Also macht denen die Arbeit ja auch viel, viel mehr Spaß. Da geht es dann nicht immer nur ums Geld. Und wenn die Mitarbeiter merken, sie haben einen Sinn, den sie erfüllen, dann agieren die ganz anders, mit einer völlig anderen Energie, weil die begeistert sind von dem, was sie tun. Und deswegen sage ich immer, wenn du nicht begeistert bist, selber als Führungskraft Menschen vorwärts zu bringen, dann wirst du es nie erreichen, dass die Menschen selber begeistert sind. Das kann nicht funktionieren.
Also deshalb, ich habe letztens mit jemand anderem einen Podcast gemacht und dem sträuben sich die Haare, wenn er hört Human Resources, weil das sind keine Ressourcen, die Menschen, sondern es sind halt Menschen. Darf man alles nicht vergessen. Und man soll sie nicht wie eine Maschine behandeln, sondern sagen, du, red mal drüber. Ja, Empathie ist, glaube ich, da ein großes Stichwort. Aber jetzt sind alle begeistert. Und warum auch immer, musst du jetzt eine harte Entscheidung treffen. Ja, die Küche wird vielleicht halbiert oder keine Ahnung, was auch immer. Du musst jemanden entlassen aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Dann ist es ja schon irgendwie ein Einschnitt und da ist ja keiner begeistert und sagt, hurra, hurra, ich hatte hier ein tolles Arbeitsleben bisher und wie gehst du damit um? Oder wenn sich Prozesse ändern?
Du hast es vorhin schon gesagt, das sind Menschen und keine Maschinen. Mit den Menschen kannst du sprechen. Ja, okay, mit ChatGPT kannst du auch reden, kriegst aber nicht immer die passende Antwort. Aber mit den Menschen kannst du reden. Ja, sie sagen dir die Bedürfnisse. Und du kannst ganz klar sagen, das habe ich übrigens auch ein paar Mal gehabt, meine Wirtschaftslage war nicht immer top. Ja, aber ich habe halt Menschen gehabt, wirklich Diamanten, die ich geschliffen habe, die echte Machtkräfte wurden, die wirklich ihr Bestes gegeben haben, mit denen ich so viel machen konnte, was ich mir hätte im Traum nie vorstellen können, dass ich überhaupt in der Lage bin, sowas umzusetzen. Ja, riesengroße Veranstaltung mit 38.000 Menschen, das musst du dir mal vorstellen. Ja, wo ich mir denke, das geht nicht, wenn du mit den Menschen nicht sprichst. Und wenn die wirtschaftliche Lage mal nicht so cool ist, dann ist es auch die Aufgabe, hinzugehen und zu sagen, so ist die Situation jetzt hier gerade und ich will auf keinen Fall hier irgendjemanden kündigen. Ja, will ich nicht. Was können wir aber zusammen machen, da wieder den Ball zurückspielen ins Team und mal schauen, welche Ideen hat denn das Team? Und ich habe selber die Erfahrung gemacht und wenn hier welche jetzt denken, ach, die erzählt Blödsinn, das glaube ich nicht, probier es mal aus. Ja, ich sage immer, man muss mir ja nicht glauben, aber es einfach mal ausprobieren, weil die Menschen, die haben so viele wertvolle Ideen. Ja, Ideen, auf die wir vielleicht selber gerade nicht kommen, weil wir in unserem Tunnel sind. Wir sehen dann die Zahlen. Wir müssen natürlich das Unternehmen vorwärts bringen, um auch alles bezahlen zu können. Ist ja auch klar. Ja, aber mein Interesse ist doch, die wertvollen Menschen zu behalten, dass das langfristig läuft. Und da braucht es eine Kooperationsintelligenz, sage ich immer. Ja, dass die Mitarbeiter mit mir kooperieren und wir gemeinsam Ideen einbringen und die Ideen auch mal ausprobieren.
Damit die Mitarbeiter nicht gekündigt werden müssen, oder?
Damit sie nicht gekündigt werden müssen. Sie werden wertgeschätzt dadurch. Sie fühlen sich anerkannt, weil es genauso, wenn du eine Idee einbringst, sagt Jesse, probier das doch mal aus. Ja, und ich mache das, fühlst du dich doch geehrt, wertgeschätzt, dass das, hey, wow, die probiert es halt einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert in dem Moment, dann kann man ja immer noch sagen, okay, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg für uns? Aber nicht immer nur entscheiden als Chef oder Chefin, entscheiden, wir machen das jetzt so, unser Weg ist der, du musst jetzt gehen, weil dich kann ich nicht mehr leisten, ist nicht der Weg. Und die Menschen merken die Haltung der Führungskräfte. Wenn Leute so eine Haltung haben, fühlen die Menschen das und gehen entweder gar nicht hin oder kündigen auch relativ schnell.
Ja, und
oder wie du es vorhin gesagt hast, machen halt Arbeit, ich sag mal, auf Halbleistung, ja, halbherzige Arbeit und halten die Klappe und sagen nichts. Die Menschen gibt es halt auch. Und was ist schlimmer? Was kostet dich am Ende des Tages mehr Geld?
Klar, klar, keine Frage. Und wenn man einen Vorschlag einreicht, dann sollte vielleicht der Vorgesetzte oder auch die Vorgesetzte das nicht gleich abbügeln, sondern sich mal Gedanken drüber machen und vielleicht auch mal begründen, warum die Idee nicht umsetzbar ist. Es gibt ja auch Hintergrundwissen, die vielleicht jemand nicht hat. Ja. Und da kann man das erklären. Und ganz, ganz wichtig, liebe Führungskräfte, wenn euch eine Idee angetragen wird, verkauft sie bitte nicht als eure eigene Idee, weil das bringt dann nur Ärger im Unternehmen. Ja. Wir arbeiten ja mit Menschen, wie gehst du mit Neid um oder wie bist du mit Neid umgegangen? Weil wenn Menschen zusammenkommen, gibt es immer irgendwie Neid. Ja, der verdient mehr und der hat mich jetzt schief angeschaut. Und dann gibt es ja auch so Liaison so im Unternehmen, ja. Und der hat mich jetzt irgendwie zurückgewiesen oder sie hat mich zurückgewiesen. Und ja, wie geht man damit um mit diesen kleinen Konflikten, die oftmals auch im Unternehmen auftreten können? In einer Abteilung auch schon.
Ja, gute Frage, hatte ich auch öfter. War mir gar nicht mehr so bewusst. Muss ich mal direkt nachdenken. Also irgendjemand hat ja mal gesagt, Neid muss man sich erarbeiten, erstens. Ja, also Neid kommt ja nicht einfach von heute auf morgen, dass jemand neidisch ist, sondern du hast ja was dafür getan, dass du gewisse, ja, mehr verdienst oder dir gewisse Sachen leisten kannst oder dass du in bestimmten Positionen arbeiten darfst, ja, was andere vielleicht nicht dürfen, dass du vielleicht mehr Verantwortung bekommst als die anderen. Und da finde ich, also ich habe das tatsächlich auch mal gehabt im Team, ja, wo diese Geldfrage dann mal aufkam und ich bin so groß geworden, über Geld redet man ja nicht. Das kannte ich ja noch, das wurde mir eingetrichtert in der Kindheit, bis ich dann selber mal gemerkt habe, ja, die Leute, die reden aber und ich kann es irgendwann nicht mehr vermeiden. Es wird halt immer mehr, dass die Menschen drüber sprechen. Also was machst du da als Führungskraft, wenn das passiert? Das ist auch etwas, was wir dann im Workshop machen zum Thema zum Thema wertschätzende, offene Kommunikation. Ja, dass du natürlich reingehst, auch in die Situation, auch in Teammeetings, die du ja sowieso öfter hast, oder eine Situation in dem Moment passiert, dass du ins Gespräch direkt reingehst, dass du nicht wartest, bis du irgendwann mal ein paar Tage später oder einen Monat später ein Mitarbeitergespräch hast. Das sind Sachen, die man sofort klären darf. Und Menschen, wenn du denen etwas erklärst, wie bei Kindern, die verstehen das. Ja, meine Tochter ist 5 mittlerweile. Wenn die mal was nicht versteht oder irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt hier aber ungerecht, ja, dann erkläre ich ihr das einfach ganz in Ruhe, ganz sachlich, auf eine liebevolle Art und sie versteht das. Und genau das Gleiche ist aber auch bei uns Menschen, bei Mitarbeitern in den Organisationen. Wenn du erklärst, okay, die Person hat jetzt, weiß ich, 20 Euro die Stunde oder was auch immer jetzt der da so in deinem Betrieb gezahlt wird, verdient und die andere verdient vielleicht 3 oder 5 Euro weniger, keine Ahnung, dann hat es ja einen Grund. Und das einfach zu erklären und nicht zu sagen, ja, der verdient 20, das wirst du nicht erreichen, sondern ja, du hast auch die Möglichkeit. Und der Person dann vielleicht noch aufzuzeigen, okay, was ist der Weg, um da hinzukommen? Und dann wird es nämlich spannend, weil die Mitte, also das habe ich zumindest erlebt, dass mein Team den Ansporn hatte, ja, ich will da auch hin. Ich möchte mir auch viel mehr leisten und ich will eine Wohnung und okay, Jessica, was kann ich tun, damit ich da hinkomme? Und dann erzähle ich denen das. Ein wertschätzendes Feedback auch wieder. Und das sind manchmal Gespräche, die können nicht warten. Weil wenn wir warten und jemand fühlt sich ungerecht behandelt, dann macht er keinen guten Job.
Ja.
Und dann geht es richtig los, dieses Gehetze, dieses Mobbing. Und da dürfen wir achtsam sein als Führungskräfte, als Machtkräfte. Ja, das machen in meiner Welt Machtkräfte. Die sind achtsam. Die hören genau hin. Die machen die Ohren auf. Die hören genau hin, was die Menschen erzählen und was sie halt jetzt von mir brauchen.
Wenn du jemand etwas erklärst und ja, wir sind Menschen, wir haben unterschiedliche Bildungsniveaus, wir haben unterschiedliche IQs, ja. Und es gibt ja auch so etwas, das heißt der Dunning-Kruger-Effekt, vielleicht schon mal gehört. Das heißt, es gibt Menschen, denen fehlt schlichtweg der Zugang zu irgendeinem Thema. Und wie erklärst du der oder demjenigen dann die Problematik am Arbeitsplatz? Also passt du dann deine Wortwahl entsprechend an, dass der das wirklich dann versteht? Oder ja, wie machst du das?
Ja, also ich passe das an die Menschen, die vor mir sind. Und ich merke ja in Gesprächen, ob die Person das verstanden hat. Ja, und da können wir auch natürlich lernen, Fragen, also wie stelle ich Fragen? Ja, das kannst du ja alles lernen. Das ist ja in allen möglichen Büchern frei zugänglich. Und da ist es natürlich wichtig zu schauen, hat denn die Person das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Und dann gebe ich immer die Rückfrage, was ist bei dir angekommen? Ja, also nicht, hast du es verstanden? Ja, sondern dann haben sie es meistens eh nicht verstanden, sondern was hast du verstanden? Was nimmst du jetzt hier gerade aus dem Gespräch mit? Hast du dazu noch eine Frage? Ja, ist für dich was unklar? Bist du damit unzufrieden? Also was, ja, also mir ist immer wichtig in Gesprächen, dass der Mensch, mein Mitarbeiter, mein Teammitglied, da rausgeht mit einem guten Gefühl. Und so lange rede ich mit dieser Person. Ich lasse die dann nicht gehen mit einem unguten Gefühl.
Also Führung heißt nicht nur Führungskraft zu sein, auf die Zahlen zu schauen, auf die Prozesse zu schauen, die man vielleicht optimieren kann, sondern auch sich mit den Menschen, die im Unternehmen sind, auseinanderzusetzen. Das kostet natürlich sehr, sehr viel Zeit, keine Frage. Aber sorgt dafür, dass natürlich auch die Fachkräfte dann bleiben und nicht abwandern, weil das ist vermutlich kostenintensiver, als sich die Zeit zu nehmen, mit den Menschen sich auseinanderzusetzen, mit denen mal zu sprechen. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele.
Ja, und da noch ein Punkt, noch kurz ergänzend. Die Menschen danken dir das und da entstehen an dieser Stelle, wenn du das machst konsequent und dir die Zeit nimmst, das machst du ja nicht immer, ja, das ist halt mal, dass das überhaupt mal so ins Rollen kommt, dann sind das deine Markenbotschafter, weil die Menschen, mit denen du gesprochen hast, ja, dass der war vielleicht unzufrieden, neidisch, du hast ihn dazu gebracht, dass die Person vielleicht mehr verdient, die erzählen das auf dem Markt draußen. Bei ihren Freunden, auf Privatpartys, auf Social Media, die erzählen, hey, also mein Team hat über mich damals gesagt, mit Jessica kannst du immer reden. Hast du ein Problem, eine Herausforderung, bist du irgendwas unzufrieden, geh hin, sie nimmt sich die Zeit. Und ich habe dann natürlich immer gefragt, okay, ist es jetzt ganz dringend oder kann das bis später warten, so nach Feierabend? Ja, das musste ich dann ja fragen, weil ich kann ja nicht immer sofort alles stehen und liegen lassen. Da habe ich dann gefragt, okay, das, was du auf dem Herzen hast, muss das jetzt sofort geklärt werden, weil du die nächsten 6-8 Stunden nicht mehr arbeiten kannst? Oder können wir das später in Ruhe gemeinsam machen beim Kaffee oder nach dem Feierabend oder so zum Beispiel? Ja, also immer ehrlich reden und auch ehrlich mal fragen, so direkt fragen, also kein Blatt vor den Mund nehmen, weil wenn du es nicht machst als Führungskraft, dann werden deine Mitarbeiter auch kein Blatt vor den Mund nehmen und trauen sich, einfach mal Dinge anzusprechen. Das finde ich persönlich sehr entscheidend. Und das ist in Zukunft in der modernen Führung als Machtkraft einfach elementar wichtig.
Anerkennung ist wichtig, Gespräche sind wichtig. Und was ich mal gelernt habe oder was mir ja widerfahren ist im positiven Sinne war, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Ja, das ist schon halbes Jahrhundert wahrscheinlich her. Ja. Und da kam dann der Chef. Die Chefetage ist immer mal so durch das Unternehmen gelaufen und da hat keiner gezuckt, ja, ist keiner so, oh, ja, sondern was haben die gemacht? Die haben jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin die Hand geschüttelt und selbst mir, Mini-Azubi, nach einem Monat mich mit Nachnamen angesprochen. Guten Tag, Herr Eckert, drückt irgendwo der Schuh. Also es war so einschneidend für mich, deshalb kann ich mich jetzt auch noch dran erinnern. Das fand ich super und dann bin ich mit so einem breiten Kreuz, ja, oh, schau mal, was die, ja, der weiß, wer ich bin und nicht nur ey, so ignoriert, ja, wir kennen das aus Krankenhäusern, wenn du da entlang gehst und der Arzt, der gerade von der Uni gesprungen ist, der schaut dich nicht mal an. Ja, da denkst du echt, du Arsch. Entschuldige, ja, aber das finde ich ganz, ganz furchtbar.
Ja, ist so. Ja, gutes Beispiel.
Was unterscheidet denn die alten Mitarbeiter von der neuen Generation Z?
Also ich persönlich finde ja nichts. Ja, wir sind alles Menschen. Natürlich gibt es einen Wandel, einen zeitgemäßen Wandel. Meine Oma hat früher schon zu mir gesagt, du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit. Aber am Ende des Tages sind wir alles Menschen und ich finde, wir dürfen die nicht trennen. Ja, es wird immer so die Babyboomer, die Generation Z. Ich neige auch manchmal dazu, wenn ich drüber spreche, um das zu erklären. Aber wir dürfen sie im Kopf und in den Organisationen nicht trennen. Und auch wenn wir Stellenanzeigen schreiben, nicht trennen. Ja, es sind alles Menschen. Und was sie unterscheidet, ich finde, also die Erfahrung habe ich gemacht mit der Generation Z, mit denen ich mich unterhalte, die sind halt einfach, die wollen ihre Freiheit. Ja, die wollen etwas Sinnstiftendes machen. Die sind nicht faul. Ja, obwohl ganz viele sagen, die sind faul, die wollen nicht arbeiten, die wollen 4-Tage-Woche und so weiter und so fort. Die sind nicht faul. Ich frage sie immer wieder und ich bin sehr viel in Gesprächen mit denen, mit der Generation. Sie sagen mir aber, erstens wollen sie kein Unternehmen, wo sie herablassend behandelt werden. Sie möchten ein Unternehmen, wo sie natürlich auch miteinander reden. Ja? Und sie wollen gerne etwas Sinnstiftendes. Sie wollen sich einbringen. Sie wollen nicht einfach, okay, das ist jetzt deine Aufgabe, das machst du jetzt die nächsten 8 Stunden, dann kannst du wieder gehen. Das motiviert die halt nicht. Und da kannst du denen dann noch so viel Geld geben, am Ende des Tages interessiert sie nicht. Sie gehen halt trotzdem. Ja, das heißt, sie wollen, wir hatten es vorhin schon gesagt, bei dem Thema beispielsweise mit dem Umsatz, ja, die wollen sich einbringen auch mit ihren Ideen und die mal ausprobieren. Die wollen da auch diesen Freiraum haben, sich auszuprobieren. Und Freiheit heißt jetzt nicht, dass die durch die Welt reisen wollen, ja, was viele auch glauben. Und es gibt auch welche, die das machen. Und es ist auch gut. Und auch wenn die irgendwo auf Bali sitzen und da mal am Computer arbeiten, arbeiten die halt trotzdem. Ja. Aber die Freiheit, die die haben wollen, ist in den Organisationen, sich einbringen zu dürfen. Und wie können die jetzt aber von der Babyboomer-Generation lernen? Ich persönlich habe ja auch die Erfahrung gemacht, die beiden Generationen matchen total und die können sich so super untereinander unterstützen. Also die Erfahrung habe ich selber gemacht, wenn wir das halt zulassen und vorher kommunizieren, dass es wertvoll ist, mit einem Babyboomer zu arbeiten, weil die einfach ganz andere Erfahrungen haben. Die bringen Erfahrungen mit, die du nicht immer auf, auf der Uni lernst. Ja, das sind Erfahrungen, die auch in keinem Buch steht. Ja, die gehen ganz anders mit der Praxis, mit Situationen um. Davon kann die Generation Z total viel lernen. Was kann aber die Babyboomer-Generation wiederum von der Generation Z lernen? Wie gehst du mit der neuen Technologie um? Und wenn man das jetzt zusammen kombiniert, also wer das nicht versteht und nicht macht, frage ich mich dann auch immer, okay, dann kann man denen auch nicht helfen, weil das ist so ein Geschenk, wenn du beide hast und die sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam vorwärts gehen, kann daraus was ganz, ganz Großes entstehen.
Und die Generation Z wird nicht von den paar Mädels da repräsentiert, die man bei TikTok sieht, die irgendwie völlig fertig waren, weil sie 4 Stunden arbeiten mussten. Also die repräsentieren das nicht, sondern die wollen arbeiten, anders arbeiten, als wir es früher gelernt haben, was ja auch grundsätzlich richtig ist. Es gibt es ja ganz, ganz viele Führungsseminare, die ja, setzen die Führungskräfte das auch um, was sie da lernen? Oder ist das manchmal, ja super, ich habe jetzt eine tolle Erkenntnis und ja, dann nach Hause oder in die Firma, aus den Augen, aus dem Sinn und dann geht es im selben Trott wieder so weiter. Und wenn dem so sein sollte, wie kann man das fördern, dass die auch weiter am Ball bleiben und ja, sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln und mehr auf die Mitarbeiter eingehen?
Ja, wichtiger Punkt. Erlebe ich auch, dass sehr viele Seminare so verpuffen, weil nicht umgesetzt wird. Also es ist oft so, habe ich erlebt in den letzten Jahren, ja, wir haben jetzt noch Budget übrig, jetzt buchen wir mal ein Seminar oder schicken ein paar Leute auf ein Seminar, um das Geld, was wir noch haben, sinnvoll auszugeben. Und die Mitarbeiter finden das ja auf der einen Seite immer super, aber sind dann unzufrieden, wenn sie das, was sie gelernt haben, nicht umsetzen dürfen oder keine Zeit haben, das umsetzen zu können. Und das frustriert. Deswegen ist da auch wieder rausgeschmissenes Geld an der Stelle. Ja, weil du da wieder was kaputt machst bei deinen Leuten, wenn die unzufrieden sind. Der andere Weg dahinter ist, ja, was können wir anders dann machen? Ja, wie kann ich es wirklich, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Menschen, meine Mitarbeiter umsetzen? Und das Beste ist natürlich, wenn ich als Führungskraft, als Machtkraft gemeinsam mit meinem Team oder allen Teil des Teams, wenn nicht alle können, zu so einem Seminar gehen. Ja, dass man zusammen dann auch nochmal schaut, okay, cool, was haben wir davon gelernt? Was können wir bei uns jetzt integrieren? Was können wir anders machen? Und da wirklich aktiv auch ins Gespräch gehen und dranbleiben. Und nicht eine Person geht hin oder nur die Führungsetage geht dahin oder nur die Mitarbeiter gehen jetzt auf so ein Motivationsseminar, sondern die Frage ist ja, was machen wir denn damit? Und diese Frage darf sich einfach...
Am besten nimmt man den Chef gleich noch mit, ja, also den nimmt man gleich mit ins Gepäck.
Sowieso.
Damit er sieht, okay, das kann sich positiv auswirken, wenn wir bla bla bla, ja. Und da darf man sich auch als 60-Jähriger oder noch älter mal Gedanken drüber machen, das Preußentum, das ist irgendwie jetzt vorbei, diese Hierarchie, die wir von früher kannten, und sondern, ja, ich darf da noch was dazulernen. Mhm. Und nicht, mei, genau. Das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiter so, gell? Und du lebst von meinem Geld, ja, wenn du nicht da wärst, würde es mir besser gehen finanziell, also so nicht, sondern, dass man auch wirklich den Chef einpackt und sagt, komm, nicht nur die Abteilungsleiter, sondern wir gehen immer alle dahin.
Ja.
Muss ja nicht auf einen Schlag sein, sondern
Step by Step. Muss natürlich offen sein.
Also, ja, sonst brauchen die wenn der Chef nicht offen ist, können sich das Unternehmen, wie du gesagt hast, das Geld sparen. Dann fahren die lieber in Urlaub oder keine Ahnung was.
Ja. Ja, es ist wirklich so. Und da blutet mir echt immer das Herz, wenn ich das sehe. Ich habe das schon sehr oft gehört, ja, dass Seminarteilnehmer mir geschrieben haben im Nachgang: Jessica, dein Seminar war super, aber wir dürfen hier nichts umsetzen. Und eigentlich war das umsonst. Also in Anführungszeichen umsonst. Die waren dann immer so frustriert. Und was können wir tun, damit der Chef mitkommt? Also das habe ich so oft gehört. Und glaubt mir, ich habe so oft schon probiert, an der Chefetage anzuklopfen und denen das zu vermitteln. Und es gibt welche, die machen das. Aber es gibt trotzdem noch die, die du gerade beschrieben hast. Nee, habe ich ja schon immer so gemacht, wir machen das so, die können froh sein, dass sie bei mir einen Job haben und so weiter, die gibt es halt leider auch noch. Das sind aber die, die jammern. Wir haben Fachkräftemangel. Das ist ganz spannend, das muss man mal beobachten. Das sind die, die jammern, die nichts verändern.
Da gibt es etwas, ein weiteres Schlagwort neben dem Fachkräftemangel. Dieses Schlagwort heißt Arbeitgeberattraktivität. Und eine Arbeitgeberattraktivität zeichnet sich nun mal daraus. Ist nicht nur der Brotkorb und das Aquarium oder die Couch zum Nappen fördert die Arbeitgeberattraktivität, sondern auch, dass diese ganzen Hierarchien ineinander, ich sage jetzt mal, die sind schon da, aber die dürfen schon ein bisschen ineinander verschwimmen. Und da gibst du ja auch Unterstützung.
Ja, und da gebe ich auch Unterstützung, genau, in Form von Coachings oder Workshops. Ja, wir haben jetzt im Januar wieder einen Workshop, Phänomenal führen Workshop. Da geht es darum, okay, wie baue ich überhaupt eine Arbeitgeberattraktivität auf? Und vor allem, was will ich überhaupt als Arbeitgeber? Was will ich aber auch, was ich vorhin meinte, als Führungskraft? Warum bin ich Führungskraft? Wie will ich überhaupt sein? Das heißt, was sollen Menschen mal über mich erzählen? Und das geht nicht darum, dass sie mich persönlich lieben, aber es geht darum, was sollen sie konkret erzählen? Bin ich eine Führungskraft, die sich Zeit nimmt, aktiv zuhört, die Menschen fördert? Oder sollen die Menschen sagen, ja, die hat sowieso keine Zeit, ja, interessiert die eh nicht, die hat immer so viel zu tun und dann kriegen wir jede Woche eine Aufgabe nach der nächsten, dann müssen wir ständig irgendwelche Analysen und Strategien, Prozesse und Listen erstellen und kommen eigentlich nicht dazu, uns um die Menschen zu kümmern. Und das ist einfach entscheidend, was die Menschen wollen.
Ein kleiner Hinweis.
Ja, da gab es für mich so ein...
Ja, bitte?
Ich wollte gerade erzählen, da gibt es für mich ein Schlüsselerlebnis, als ich mal beim Friseur saß. Ich erzähle die Geschichte einfach immer so gerne, weil ich wusste damals auch nicht, was ist überhaupt Arbeitgeberattraktivität. Ja, wusste ich nicht. Und ich saß da und wir Frauen sitzen immer ein bisschen länger. Und die neben mir hat halt so hergezogen über ihren Chef, wie furchtbar das alles ist. Und ich darf mich nicht einbringen. Und egal, was ich sage, ist ja sowieso immer falsch. Und eigentlich bin ich ja nur noch da, weil ich werde gut bezahlt und so und der Arbeitsweg ist kurz, so ungefähr, ja. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ist ja interessant, was sollen denn mal meine Menschen erzählen, meine Mitarbeiter, wenn die beim Friseur sitzen? Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich darüber nachgedacht habe, was sollen denn das Team im Strandbad Wannsee erzählen über den Ort, also der Ort des Arbeitgebers, in dem Fall ich. Ja, da geht es nicht um mich persönlich, das meine ich damit nicht unbedingt, sondern es geht darum, warum arbeiten sie dort? Und im besten Fall gerne. Was sollen die erzählen an den Unis, bei Freunden, auf Social Media? Und das ist deine Arbeitgeberattraktivität. Es geht nicht darum, dass du einen Obstkorb hast. Ja? Es geht auch nicht darum, dass du einen Kicker hast. Aber welchen Rahmen schaffst du, wo die Menschen sich frei entwickeln können? Und wie ist dieser Rahmen? Und wie sind die Werte? Ja, und was ist auch das Ziel? Darfst du dich einbringen? Hast du ein eigenes Ziel, was du verfolgen darfst? Und das sind alles Themen, die wir in dem Seminar zum Beispiel auch machen, um sich selbst mal zu reflektieren, wie will ich überhaupt sein?
Wir nehmen den Podcast auf im Jahr 2023 und du sprichst von einem Seminar im Januar 2024. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jemand diesen Podcast vielleicht später hört, dass du auch dann zum aktuellen Zeitpunkt, wenn der Podcast angehört wird, auch Seminare anbietest. Liebe Jessica, haben wir irgendetwas vergessen bezüglich Machkräftemangel? Und Fachkräftemangel. Haben wir irgendetwas vergessen? Wir wollten ja heute hier in diesem Podcast einen Überblick geben. Und ja, wie gesagt, haben wir was vergessen?
Also vergessen, ich glaube vergessen nicht. Wir könnten jetzt hier noch stundenlang weitersprechen, Ulrich, glaube ich. Ich würde jetzt mal sagen, also ich von meiner Seite kann sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben vielmehr einen Machkräftemangel. Denn hätten wir mehr Machkräfte, die genau das umsetzen, worüber wir jetzt hier gerade gesprochen haben, dann hast du auch genug Mitarbeiter, die umsetzen. Ja, und dann klagst du auch nicht über Fachkräftemangel.
Ja, und die bleiben auch und machen vielleicht sogar dann beim Friseur Reklame für dich und, oder im Bekanntenkreis und auf Social Media oder wo auch immer, wenn eine Stelle vakant ist, dass man sagt, du, da ist es echt super. Ne? Da.
Ja.
Wenn du unseren unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, das können Arbeitnehmer sein, Arbeitnehmerinnen, es können aber auch Führungskräfte sein. Welchen Tipp würdest du denen denn für die Arbeitswelt geben, den sie auch ziemlich rasch in den Alltag einbauen könnten?
Ja, also das ist eins meiner Mottos, wenn eine Strategie, die du bisher gefahren hast, nicht funktioniert, dann überlege dir in dieser Situation, was du anders machen kannst. Ja, das ist so eine Sache, die du immer anwenden kannst im Alltag, wenn bei dir etwas nicht funktioniert, weil du dir die Geschichte erzählst, wir machen das aber schon immer so, ja, oder du dir die Geschichte erzählst, wir stellen ja so viele Stellenanzeigen rein und es bewirbt sich einfach keiner, weil wir ja einen Fachkräftemangel haben und so weiter und so fort, dann frage dich in dieser Situation, denke gerne an mich, ja, was kannst du anders machen wie alle anderen und was kannst du anders machen, was du bisher gemacht hast? Und wenn du diese Frage noch reinstellst ins Team, dann passiert was Magisches und ich bin davon überzeugt, dass sich da was ändern wird im erfolgreichen Sinne.
Da gibt es ja vom Albert Einstein, hat es glaube ich gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles so zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Liebe Jessica, wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann er oder sie das denn tun?
Ganz einfach über meine Webseite www.jessica-lackner.com oder auch von Herzen gerne über LinkedIn, da bin ich sehr aktiv, da könnt ihr mir auch direkt einfach schreiben oder auch auf Instagram mit meinem Namen bin ich überall vertreten, Jessica Lackner, das ist so der einfachste Weg.
Ja, und die Links, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, in der Beschreibung zu diesem Podcast. So, und eine Frage, bevor wir zum Ende kommen, liebe Jessica, haben wir noch nicht beantwortet.
Der rote Hut.
Warum trägst du gerne einen roten Hut?
Passt eigentlich zu dem, was ich vorher gerade gesagt habe, das Thema anders sein. Also es gibt im Endeffekt keine spannende Geschichte dazu. Ich hatte einfach Lust auf den Hut. Ich habe mir überlegt, okay, was kann ich anders machen? Ich trage einfach gerade gerne rot. Ich war ganz lange pink und türkis und irgendwie hat sich das gewandelt bei mir in rot. Und der rote Hut ist eigentlich mein Podcast-Hut. Das heißt, wenn ich einen Podcast aufnehme, das heißt, wenn du jetzt in meinem Podcast wärst, lieber Ulrich, dann würde ich den Hut tragen. Mache ich jetzt natürlich aus Wertschätzung nicht, weil es ist dein Raum, deine Bühne. Da habe ich den Hut gerade nicht auf.
Ganz kurz, ist es der Hut, den ich da hinten im Regal liegen sehe?
Ja, ich setze ihn mal auf.
Oder auf dem... Setz mal auf. Also ich habe jetzt auch einen Hut auf, aber keinen roten, sondern so eine Basecap. Der Grund ist ganz einfach, mit so einem Wunder, sehr schön schaut so aus jetzt. Und ich habe so eine Basecap auf, das hat was mit der guten Morgenfrisur zu tun, ja. Und deshalb habe ich immer so ein Ding auf.
Ich mag es, also ich trage gerne Hüte. Und das war einfach nur so ein Impuls. Und auch da wieder, was kann ich anders machen? Einfach, wie will ich wirken, da mal anders zu sein, sich mal zu trauen, auch sowas auszuprobieren. Ja, ich kann dir nicht sagen, wie lange ich diesen Hut trage. Vielleicht gibt es irgendwann wieder so einen Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Hut, jetzt kommt was anderes. Aber momentan mag ich es einfach ganz gern.
Gut, und das hat nichts damit zu tun mit Auffallen um jeden Preis, sondern es hat da was mit zu tun, anders zu sein, aus der Masse herauszustechen und Aufmerksamkeit zu generieren. Und das kann man auch mit Stellenanzeigen machen, das kann man mit seinem eigenen Unternehmen machen, indem man gut mit den Mitarbeitern umgeht und. Eure Ansprechpartnerin, liebe Führungskräfte, liebe Firmeninhaber, wenn ihr irgendwie ein Thema habt mit Fachkräftemangel, wendet euch an die Jessica Lackner. Und ja, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Ich wünsche euch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt, wie immer. Und solltet ihr krank sein, dass ihr ganz, ganz schnell wieder auf die Beine kommt. Liebe Jessica, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nein, nicht für die Zeit. Jetzt habe ich gerade einen Knoten, weil es zu schnell ging. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast für den Podcast. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Servus, bye bye.
Danke dir von Herzen, Ulrich, für dieses wundervolle Interview. Und ich wünsche allen natürlich auch viel Erfolg beim Umsetzen. Denkt dran, macht es einfach, aber anders.